Wäre es nicht bittere Realität, dann könnte man meinen, die Ereignisse der letzten Tage in Österreich entstammen aus einem Skript für Politsatire. Das sogenannte Ibiza-Video hat für ein spektakuläres Erdbeben im politischen Wien gesorgt, sodass dort nun kein Stein mehr auf dem anderen steht. Auch aus medialer Perspektive ist der Fall sehr interessant. Über die Herkunft des Videos weiß man nichts, noch über die Drahtzieher dahinter oder auch über die Identität der geheimnisvollen angeblichen Lettin, die in die Rolle einer russischen Oligarchin schlüpfte. Was alles nun für viel Spekulationen sorgt. Den journalistischen Hintergrund dieser Ibiza-Affäre einzuordnen, ist der Journalist Hans Leyendecker am Telefon. Er ist Spezialist für investigativen Journalismus, leitete lange Jahre das Investigativressort der Süddeutschen Zeitung und mitbegründete die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche. Herr Leyendecker, wie ist denn die Veröffentlichung von Teilen des Ibiza-Videos journalistisch zu bewerten?
In Ihrer Frage liegt ein Teil der Antwort. Es ist in Teilen ja veröffentlicht worden. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke dieser Veröffentlichung. Man hat 6 Stunden, aber man schaut, was ist wirklich öffentlich wichtig, was ist privat. Das Private kommt nicht rein, es gibt nichts für Voyeure, sondern es geht da um die wesentlichen Dinge. Es geht darum, dass offenbar Menschen entschlossen waren oder so getan haben in ihren Fantasien, als könnte man Pressefreiheit kaufen, als könnte man Gelder vergeben, die ja Steuergelder wären, damit man politische Vorteile hat. Und das ist ein Video über Demokratie und Demokratiefeinde. Und von daher ist die Veröffentlichung berechtigt.
Sie haben selbst auch viele Fälle durch investigativen Journalismus aufgedeckt, etwa die Parteispendenaffäre um Helmut Kohl. Wäre denn so ein Video, über dessen Herkunft man jetzt nichts weiß und die Umstände seiner Entstehung, auch ein Mittel des Investigativjournalismus?
Ja, das hat es auch früher gegeben. Das war damals nicht ein Video, aber es gab Filme, die plötzlich auftauchten. Denken wir auch an Günter Wallraff, der ein großer Aufdecker war. Auch in dessen Zeit tauchten immer wieder mal Filme auf, die dann halfen, auch einen Tatbestand klarer zu machen oder auch zu Veränderungen dann geführt haben, weil Leute entlarvt waren.
Jetzt ist das Video ja aber erstmal vermutlich nicht ein Teil eines investigativen Journalismus. Es wurde dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Angenommen, die Macher des Videos hatten jetzt selbst Eigeninteressen. Ist dann so eine Weitergabe so eines Materials, wenn man auch nicht weiß, welche anderen Interessen dahinter stehen und Motivationen, weiterhin berechtigt?
Also Eigeninteresse haben eigentlich alle Informanten. Also ab seit 81 mehr oder weniger aufklärerische Geschichten gemacht und da waren gute und schlechtere dabei. Aber das, was übereinstimmend ist, dass der liefert, auch ein Eigeninteresse hat. Das kann ein altruistischer Informant sein, der das Gute auf dieser Welt retten will. Das kann ein sehr auf seinen eigenen Vorteil bedachter Mensch sein, der selbst dadurch, indem er auf einen Missstand aufmerksam macht, selbst beruflich fortkommen will. Also das sind ganz unterschiedliche Motive, die die Leute antreiben.
Wie ist das denn einzuschätzen, dass ein Video, was die österreichische Politik betrifft, an 2 deutsche Zeitungen weitergeleitet wurde?
Da kann man nur mutmaßen. Also derjenige, der das Video geliefert hat, hat vermutlich eine größere Wucht davon versprochen, wenn es in Deutschland auftaucht. Der hätte in Österreich auch einige Adressen gehabt. Denken wir an das Blatt Falter oder auch an den Standard. Denke, wenn er Süddeutsche und Spiegel nimmt, weiß er, dass da Journalisten sind, die zum einen damit sehr sorgfältig umgehen werden und zum zweiten auch, dass es eine große Wucht hat.
Jetzt wurde angegeben, man hat das Video erst so spät herausgeben können, weil man noch sehr lange prüfen musste, ob das Video echt ist. Wie kann man sich denn so eine Prüfung vorstellen und warum dauert das so lange? Weil man sieht doch, das sind die Personen, inwieweit hätte da etwas gefälscht sein können?
Das Video ist, wenn ich richtig informiert bin, erst in diesem Monat zugespielt worden und erst dann konnten die Prüfungen gemacht werden. Und beide Redaktionen haben ja auch erklärt, wenn man mit den Prüfungen nicht fertig geworden wäre, also schauen, ob da irgendein Fake bei ist, ob Stimmen drin sind, die da eigentlich nicht hingehören, ob es sich um Schnitte handelt, ob es wirklich ein Originalvideo ist, viele Dinge, die zunächst formal zu klären sind, ob das Video echt ist. Und das Zweite ist auch die Fragestellung. Kann man das veröffentlichen? Welche Teile kann man veröffentlichen? Das braucht alles Zeit. Und beide Redaktionen sagen ja, wenn wir die Prüfung nicht hätten zu Ende bringen können, in dieser Zeit die nötigen Prüfungen nicht abschließen können, wäre es auch nicht vor der Wahl veröffentlicht worden.
Im Zuge des konstatierten Rechtsrucks auch hier in Deutschland gab es teilweise im Journalismus die fast ohnmächtige These, dass man mit den Mitteln und der Ethik des Journalismus gegen die Populisten eigentlich nicht anschreiben kann, nicht gegen sie ankommt, weil sie ganz andere mediale Strategien entwickeln. Ist dieses Beispiel, was jetzt eine große Wirkung gezeigt hat, ein Hoffnungsschimmer für die Rückkehr der vierten Macht oder eher auch ein Beispiel, dass man sagen kann, es braucht viel drastischere Maßnahmen, um so ein mediales Erdbeben zu erzeugen?
Also mit der vierten Macht halte ich es nicht so weit. Also ich glaube, wir sind nicht gewählt. Aber das, was Journalismus verbindet, guten Journalismus verbindet, ist der Wille aufzuklären. Ist der Wille, eine Sache wirklich zu recherchieren, und das kann mal mit Hilfe eines Videos sein, das kann aber auch mit Hilfe von Informanten sein, die man irgendwo hat. Und da ist es unabhängig davon, ob es eine politische Geschichte ist, ob es um Wirtschaftskriminalität geht oder um was auch immer. Aufgabe des Journalismus ist es, sich zu informieren und das auch kritisch zu prüfen, was man dann meint, herausgefunden zu haben und dann zu veröffentlichen. Das ist auch nicht, glaube ich, die Aufgabe, eine Jagd zu machen auf jemanden. Aber wenn, wie in diesem Zusammenhang, Leute, die man, glaube ich, als Demokratiefeinde bezeichnen kann, dabei entlarvt werden, ist es doppelt gut.
Strache selbst spricht ja von einem gezielten politischen Attentat und spricht von dem Video als einer illegalen Aufzeichnung. Eine illegale Aufzeichnung, das gegen den Ehrenkodex der Presse, die journalistische Sorgfaltspflicht und die Berufsethik verstoße. Was halten Sie dem entgegen?
Also ich finde es kurios. Ich meine, wenn man diese Videoausschnitte gesehen hat, kann man ohnehin nur sagen, da ist eine kuriose Figur. Ich finde es eher putzig, dass er, der skizziert, wie man Parteispenden offiziellen Stellen vorbeischleusen kann oder wie man eine aus seiner Sicht wichtige Zeitung kaufen kann und dann auch dafür sorgt, dass russische Oligarchen da was zu sagen haben, dass der auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, was Pressefreiheit meint. Er hat durch sein Verhalten, aber es war ja vorher auch schon zwischen FPÖ und kritischen österreichischen Medien klar, wo deutlich wurde, dass man das machen will, wie es in Ungarn gemacht wurde, wie es zum Teil auch in Polen gemacht wird, dass die Pressefreiheit nichts mehr gilt und dass man das entweder durch den Staat ersetzen will, der dann seine politische Sicht durch die Machthabenden oder auch an irgendwelche Oligarchen das verkauft, damit man politisch nicht die lästigen Journalisten fürchten muss. Aber der Strache kann sich ja nicht über die Frage von Pressefreiheit dozieren.